Naja, gut, also es geht nach wie vor darum, oder beziehungsweise das ist die Frage, worum geht es eigentlich grundsätzlich bei diesen Übungen, die beschrieben werden?
Letztendlich hatte ich den Eindruck, dass es darum geht, dass man langsam verschiedene Voraussetzungen braucht, um dann richtig beim Anapanasati richtig zu üben. Oder?
Jein, jein. Also ich habe jetzt da Voraussetzungen geschrieben. Man könnte genauso gut Perspektiven oder Ansätze schreiben, wird auch gehen. Es geht grundsätzlich geht's, um was, geht es nicht um die Übung, sondern um das Resultat der Übung. Was soll denn das Resultat der Übung sein? Auf was weist denn der Buddha den Rahula immer wieder hin? Okay, schön, dass alle so gut mitarbeiten.
Die Kilesas werden überwunden dadurch, oder?
Da kommen wir schon mal in die Nähe, ja.
Sie lassen zu sein wie die Erde.
Das ist eine
Gleich.
der Perspektiven oder Voraussetzungen.
Weisheit.
Es geht um das Ende des Ich-Dünkels.
Ja.
Alle diese Übungen zielen darauf ab, das Ich und Mein-Machen zu schwächen, den Ich-Dünkel zu schwächen und letztendlich zu beenden. Und da der Ich-Dünkel ja so tief in uns drin sitzt, muss man das eben von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Ansätzen angehen. Weil sich der nicht oder nur schlecht mit einem einzigen Ansatz ausrotten lässt. Das ist das Grundlegende bei dieser Sutta. Okay, gut. Nochmal aufschreiben, merken.
Ich schreib's auf.
Gut, nächste Ansatz oder nächste Voraussetzung. Da geht es eben darum, ja, ich habe es jetzt genannt, Empathie zu entwickeln. Der Buddha sagt, der Weise von hoher Einsicht sind weder auf eigenen Schaden noch auf fremden Schaden noch auf beiderseitigen Schaden. Sein Sinn ist auf das eigene Wohl gerichtet, wie auf das fremde Wohl, wie auf das beiderseitige Wohl, wie auf das Wohl der ganzen Welt. Das ist so das Grundthema der Anweisungen an Rahula, die jetzt kommen. Und das ist auch bei den Satipatthanas und bei anderen Übungen oft immer so, dass das innerlich, äußerlich, dass beide Aspekte beachtet werden müssen und nicht auf einen einzigen, die Konzentration nicht auf einen einzigen gerichtet sein darf. Und deswegen haben wir auch bei diesen täglichen Betrachtungen eben, ich bin ja nicht der Einzige, der der Krankheit unterworfen ist, der der Krankheit nicht entgehen kann, der dem Sterben unterworfen ist, der von allem Lieben und Angenehmen scheiden muss, der Eigner und Erbe seiner Taten ist, sondern wo immer es Wesen gibt, die da kommen, gehen, sterben und geboren werden, alle diese Wesen sind eben diesen Dingen unterworfen, sind Eigner und Erben ihrer Taten, sind ihren Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, haben sie als Zuflucht und werden die guten und bösen Taten, die sie tun, einst erben. Jetzt, genau, bevor du es ganz wegschiebst, der die interessante oder das wesentliche Geschichte dabei ist, indem er nun diese Tatsache bei sich häufig erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Also man sieht hier schon, dass die Empathie oder das Gefühl der Verbundenheit mit anderen ein wichtiger Aspekt ist, um den Pfad zu erreichen. Und wir kommen dann noch drauf, wie die Brahma-Viharas oder die Appamanas, die Unermesslichkeiten, so werden sie auch genannt, nicht nur den Pfad erschließen, sondern auch ganz wesentlich zum Fortschritt beitragen. Jenen Pfad hegt und pflegt er nun, wandelt ihn beharrlich, und indem er den Pfad hegt und pflegt, ihn beharrlich wandelt, lösen sich ihm die Fesseln und die Neigungen schwinden. Genau, die Neigungen, die schwinden müssen, sind eben grundsätzlich die Neigungen, ich und mein zu machen, und es geht um die Vernichtung des Ich-Bin-Dünkels. Und da sind die Brahma-Viharas sehr, sehr wertvoll und sehr hilfreich. Vor allen Dingen dann für die zweite und dritte Fessel, also Kama, Raga und Vyapada, also die Lust nach Sinnlichkeit und sinnlichen Erleben und diese Abwehrhaltung, wenn uns etwas nicht passt. Da heißt es nun in der Sutta weiter: Liebreich sollst du die Übung üben, Rahula, denn übst du die Übung liebreich, so wird, was da Hass ist, vergehen. Also ganz klar gegen die Vyapada-Fessel gerichtet. Jetzt sagt das Visuddhimagga auch mal wieder was Gescheites. Das Merkmal der Güte besteht in der Betätigung des Wohlwollens, ihr Wesen im Erweisen von Wohltaten, ihre Äußerung in Überwindung des Grolles, ihre Grundlage im Anblick der liebenswerten Natur der Wesen, ihr Erfolg in Stillung des Übelwollens, ihre Abirrung entsteht in der Entstehung von persönlicher Anhänglichkeit. Ganz wichtig dabei ist es, was wir dann auch bei den anderen finden werden, in der Betätigung des Wohlwollens. Oder beim Mitgefühl ist es dann in der das Leiden stillenden Tätigkeit. Da haben wir jetzt wieder das Außen sozusagen, und diese Appamanas lassen sich nicht entfalten, indem man sie nur innerlich übt, sondern das muss etwas sein, was das eigene Wesen durchdringt und dann automatisch zu Handlungen des Wohlwollens führt und zu Handlungen der leidenstillenden Tätigkeit, zu Handlungen von die Leiden stillen. Abzielen tut es eben Metta-Übung auf die Überwindung des Grolls, auf das Erkennen, dass alle Wesen auch liebenswerte Aspekte haben, und schlecht ist dann natürlich oder verirrt hat sich die Übung dann, wenn man wenn dadurch persönliche Zuneigung entsteht. Dann sagen wir bei Erbarmen sollst du Übung üben, denn übst du, Rahula, Erbarmen Übung, so wird, was da Wut ist, vergehen. Und Visuddhimagga sagt, das Merkmal des Mitleids besteht in der das Leiden stillenden Tätigkeit, sein Wesen im Nichtdulden des Leidens der anderen, seine Äußerung im Freisein von Grausamkeit, seine Grundlage im Erkennen der Hilflosigkeit der vom Leiden Überwältigten, sein Erfolg in Stillung der Grausamkeit, seine Abirrung im Entstehen von Kummer. Das ist jetzt auch wieder etwas ganz Wesentliches, was auch zeigt, dass es hier eben nicht um Mitleid geht, wie es in der Übersetzung steht von Visuddhimagga, sondern um Mitgefühl oder Mitempfinden, weil Mitleid beinhaltet ja schon den Kummer, den man hat, wenn man das Leiden der anderen sieht oder damit konfrontiert wird auf die eine oder andere Art und Weise. Und der Analayo sagt dazu, die Freiheit der Wesen von Beschwer ist der Fokus bei der Entwicklung von Karuna. Nur so kann ein positiver, freudiger Zustand erzeugt werden. Also Karuna ist nicht etwas, das den Geist runterdrückt und irgendwie in Depression zieht, weil das alles so schrecklich ist, was den anderen da widerfährt, sondern durch das, das Fokussieren darauf, dass es den anderen besser gehen möge und die Vorstellung, dass es ihnen besser gehen wird, ist etwas, was den Geist erhebt. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist die Übung einfach verkehrt. Ja? Dann führt sie zu einem falschen Ergebnis. Es muss ein positiver Zustand sein. Es gibt ja da diese Geschichte, wenn man da einen Verletzten im Wald findet und man kann ihm nicht direkt helfen, aber man weiß, dass in der Nähe ein Dorf ist und dann macht man sich freudigen Schrittes sozusagen auf in das Dorf, um Hilfe zu holen und schon hat er eben den positiven Gedanken im Geist, dass dem Guten bald geholfen wird und freut sich daran. Dann kommt die Freude. Freudig, Rahula, sollst du Übung üben, denn übst du, Rahula, freudig Übung, so wird, was da Unlust ist, vergehen. Das Merkmal der Mitfreude besteht im sich freuen. Ich würde sagen, das fasst sehr schön zusammen und macht aus der Mitfreude etwas, was viel leichter verständlich ist. Man freut sich einfach. Und wenn man sich freut, ob jetzt einfach so oder auf Wesen bezogen, dann kann man sie natürlich nicht beneiden. Und wenn Freude da ist, dann wird auch alles, was man sich zu tun vorgenommen hat, viel leichter. Also die Unlust wird vertrieben. Ihre Grundlage besteht im Erkennen des Glückszustandes der Wesen. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdige Sache, inwieweit die Wesen in einem Glückszustand sind. Ist das jetzt grundsätzlich gemeint oder nur, wenn jemand glücklich ist? Da kann ich jetzt nicht so ganz mitgehen. Das Problem bei diesen Visuddhimagga-Geschichten ist natürlich auch das, dass die immer von dieser klassischen Brahma-Vihara-Übung ausgehen, wo man dann anfängt mit sich selber und dann auf andere geht und das Ganze dann ausweitet, was ja erst eine spätere Erfindung ist, was ja in den Sutten so überhaupt nie beschrieben wird, sondern den frühesten Hinweis auf diese Art der Übung, so häufig sie auch propagiert werden mag heutzutage, findet man im Patthisambhidhamagga. Das ist zwar auch kanonisch, aber trotzdem in den Sutten im Dhamma Vinaya ist dergleichen nicht zu finden. Gleichmütig sollst du Übung üben, denn übst du gleichmütig Übung, so wird das, was der Widerstreit ist, vergehen. Er sagt jetzt, das Visuddhimagga wieder, das Merkmal des Gleichmuts besteht in Betätigung des Einhaltens der Mitte, sein Wesen im Erkennen der Gleichheit der Lebewesen, seine Äußerung in Stillung von Abneigung und Zuneigung, seine Grundlage in Erkennen der Karma-Eignerschaft der Wesen, nämlich Eigner ihrer Werke sind die Wesen, durch ihre Werke Einfluss werden sie Glück oder Befreiung vom Leiden erreichen oder des erreichten Glückes nicht verlustig gehen. Der Erfolg des Gleichmuts besteht in Stillung von Zuneigung und Abneigung, seine Abirrung im Entstehen von weltlicher, unwissender Gleichgültigkeit. Das ist nun auch etwas, was wir alle kennen und wo wir auch immer darauf achten müssen, dass wir in der Lage sind oder das Erlernen Gleichmut von Wurstigkeit, von Gleichgültigkeit zu unterscheiden. Auch da gibt es natürlich nur die Möglichkeit, sich mit dieser Unermesslichkeit des Gleichmuts jetzt vertraut zu machen. Solange ich die nicht kenne, solange ich das noch nie gespürt habe, kann ich auch diese Unterscheidung gar nicht treffen. Ebenso wie mit dieser Freude, mit dem Mitempfinden und mit dem Wohlwollen oder der Freundlichkeit ist genau dasselbe. Ich muss erst wirklich genau hinschauen und muss schauen, kenne ich so eine Empfindung oder so eine Geisteshaltung, muss man eigentlich eher sagen. Und was sind die Ursachen dafür, dass sie entsteht? Wie kann ich sie länger aufrechterhalten, wenn sie da ist? Wie kann ich mich noch weiter damit vertraut machen? Gibt es bis hierher noch oder schon irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Nein, auch alles klar. Gut, dann haben wir noch ein Zitat aus der D33. Als Entrinnung von Übelwollen gilt die Gemütserlösung durch Güte, als Entrinnung von Grausamkeit die Gemütserlösung durch Mitleid, als Entrinnung der Unlust die Gemütserlösung durch Mitfreude, als Entrinnung von der Gier die Gemütserlösung durch Gleichmut. Das Entscheidende hier, wenn wir es jetzt auf die Fesseln beziehen, ist natürlich, dass durch die Brahma-Viharas eben Kamaraga und Vyapada Samyojana geschwächt werden. Eventuell auch ganz ausgelöscht werden. Jetzt habe ich hier was ich da leider nicht reingetan habe. Das ist aus der M7. Die habe ich mal kurz zusammengefasst, weil das auch eine ganz wichtige Anleitung zu den Appamanas oder Brahma-Viharas ist. Da geht es erst darum, dass die Befleckungen überwunden werden. Wenn ein Bhikkhu weiß, dass Habgier, Übelwollen, Rachsucht, Verachtung, Herrschsucht, Neid, Geiz, Betrug, Starrsinn, Anmaßung, Einbildung, Überheblichkeit, Eitelkeit und Nachlässigkeit eine Befleckung des Geistes ist und sie überwunden hat, dann erlangt er vollkommene Zuversicht in Bezug auf Buddha, Dhamma und Sangha. Das ist jetzt natürlich wieder etwas, was wir zurückbeziehen können auf diese Anweisung des Buddhas, zu seinem 7-jährigen Sohn, dass er erkennen muss, was heilsam und was unheilsam ist. Sowohl an körperlicher Handlung, an sprachlicher Handlung und an geistiger Handlung. Also wenn man sich mit dieser Anweisung, so wie der Rahula, 15 Jahre befasst, ist man sich sicher darüber klar geworden, dass eben diese Befleckungen, die gerade genannt worden sind, etwas sind, die überwunden werden müssen. Und wenn einem das klar geworden ist, wenn man daran gearbeitet hat, dann kommt ganz automatisch die Zuversicht, die vollkommene Zuversicht in Bezug auf Buddha, Dhamma und Sangha. Das heißt jetzt noch nicht, dass die Befleckungen vollständig ausgelöscht worden sind. Denn es geht weiter, er erwägt, die Befleckungen des Geistes sind in mir teilweise aufgegeben, ausgetrieben, losgelassen, überwunden und beseitigt worden. Ich bin von vollkommener Zuversicht in Bezug auf Buddha, Dhamma und Sangha erfüllt. Und er wird davon begeistert, er wird vom Dhamma begeistert, er erlangt Freude im Zusammenhang mit dem Dhamma. Also hier Dhamma praktisch als die Übung, die einen begeistert, weil man erkennt, man hat diese Befleckungen, dazu gehören selbstverständlich auch die Hindernisse, zumindest teilweise überwunden oder schafft es teilweise zu überwinden. Und man erkennt, dass durch diese Zuversicht zu Buddha, Dhamma und Sangha und die Reflexion über Buddha, Dhamma und Sangha das zeitweise Blockieren dieser Hemmungen und Befleckungen sehr leicht vonstatten geht. Und daran erfreut man sich selbstverständlich. Und wenn er froh ist, steigt Verzückung in ihm auf. Bei einem, der verzückt ist, wird der Körper still. Einer, dessen Körper still geworden ist, empfindet Glück. Bei einem, der Glück empfindet, wird der Geist konzentriert. Mit diesem konzentrierten, gesammelten Geist verweilt er nun, indem er eine Himmelsrichtung mit einem Herzen durchdringt, das erfüllt ist von liebender Güte und von den anderen Appamanas ebenso und natürlich ebenso die zweite, ebenso die dritte, ebenso die vierte Himmelsrichtung, auch nach oben, nach unten, in alle Richtungen, überall hin, zu allen wie zu sich selbst verweilt er, indem er die allumfassende Welt mit einem Herzen durchdringt, das von liebender Güte, von Mitfreude, von Erbarmen, von Gleichmut erfüllt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Das ist eben die klassische Übung, wie wir sie in den Sutten finden. Das habt ihr, müsstet ihr jetzt wieder haben, aus dem Anguttara. Daher, Mönche, durchdringt ein Mensch mit einem von Güte, Mitleid, Mitfreude, Gleichmut erfüllten Geiste die eine Himmelsrichtung, ebenso die zweite, dritte, vierte. Haben wir das? Oder haben wir das nicht? Haben wir nicht?
Nein, hört man nicht.
Habe ich auch nicht. Okay, habe ich noch gefunden jetzt in der Vorbereitung. Das ist A 426, das ist nämlich auch ganz wichtig. A 426. Weil jetzt kommen wir dazu, zu dem eigentlich buddhistischen. Wir haben hier dann mit der A 4654. Die fängt damit an, kommt ihr Mönche, überwindet die Hemmungen, die Trübungen des Geistes, die Weisheit schwächen und verweilt mit liebevollen, mit erbarmenden, mit mitfreudigen, mit gleichmütigen Gemüte, eine Richtung durchstrahlend, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach der vierten ebenso, nach oben, nach unten, überall in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollen, mit erbarmenden, mit mitfühlenden, mit gleichmütigen Gemüte. Mit weiten, großartigen, unermesslichen, ohne Feindschaft und Bedrängen. Das ist jetzt etwas, was nicht eigentümlich buddhistisch ist. Weil wir finden in den Sutten eben auch Stellen, wo dann die freien Brüder kommen und sagen, wir macht's denn ihr das und wir machen das so. Und dann erklären sie, ja, so machen wir das auch. Ja, die machen ja genau dasselbe. Und dann gehen sie zum Buddha und fragen ihn, was ist denn da der Unterschied? Und in dieser Sutta erklärt es ihnen aber in den A426 ist auch schon ein klarer Hinweis darauf da. Da, ihr Mönche, durchdringt ein Mensch mit einem von Güte, Mitleid, Mitfreude, Gleichmut erfüllten Geiste, die eine Himmelsrichtung und so weiter. Dann aber, was es da aber an Körperlichkeit gibt, an Gefühl, Wahrnehmung, geistigen Bildekräften und an Bewusstsein, alle diese Dinge betrachtet er als vergänglich, als leidvoll an sich, als einen schweren, ein Dorn, ein Übel, eine Bürde, als etwas Fremdes und Hinfälliges, als leer und ichlos. Also hier ist schon ganz klar der Bezug zu Vipassana hergestellt, der hier eben nicht fehlen darf. Wenn die Entwicklung der Brahma-Viharas auf der Buddha-Lehre basieren sollen und wenn sie tauglich sein sollen, um eben Ahankara, Mamankara und den Ich-Bin-Dünkel auszurotten oder zumindest zu schwächen. Die Befleckungen und die Hindernisse und was haben wir denn noch alles gehabt? Alles, was in diese Richtung geht, sind natürlich die Extrembeispiele von Ahankara und Mamankara. Ohne Ich und Mein machen gäbe es keine Befleckungen. Ohne Ich-Dünkel gäbe es keine Hindernisse. Deswegen werden die durch diesen Ansatz ganz massiv untergraben. Okay, zurück zu S4654. Wie aber wird, ihr Mönche, liebreiche Gemütserlösung entfaltet? Was ist ihr Ausgang, was ihr Höchstes, was ihre Frucht, was ihr Endziel? Das ist nämlich das, was die anderen Asketen damals nicht wussten. Sie wussten zwar, wie man es entfaltet, aber sie wussten nicht, was ist ihr Ausgang, was ist ihr Höchstes, was ist ihre Frucht und was ist ihr Endziel. Da entfaltet ihr Mönche, der Mönch von Liebe begleitet die Erwachungsglieder, Achtsamkeit, Lehrergründung, Tatkraft, Entzücken, Gestilltheit, Einigung, Gleichmut, auf Einsamkeit gestützt, auf Entreizung gestützt, auf Auflösung gestützt, die in Loslassen übergehen. Und das ist jetzt natürlich das Entscheidende. Bei dieser Entwicklung geht es weniger, also jetzt vom Gesichtspunkt der Befreiung her, geht es weniger darum, diese Brahma-Viharas zu entfalten, sondern es geht darum, die Erwachungsglieder zu entfalten. Und die Brahma-Viharas sind nur Begleiter dazu. Wenn es nur darum geht, jetzt einen himmlischen Bereich zu erreichen, dann kann ich auf die Erwachungsglieder auch verzichten. Nur die Brahma-Viharas entfalten, so wie sie beschrieben werden. Aber wenn es wirklich um Befreiung geht, dann brauche ich die Erwachungsglieder dazu. Und dann stehen die im Vordergrund. die wiederum stützen sich auf Einsamkeit oder Abgeschiedenheit, auf Entreizung, auf Auflösung und gehen in Loslassen über. Also selbstverständlich die Abgeschiedenheit und Entreizung, also Abgeschiedenheit von den Geistesgiften, von den Befleckungen, von den Hemmungen, Entreizung von Sinnlichen und Auflösung von noch verbliebenen Neigungen und Tendenzen. Letztendlich dann übergehend in Loslassen von Ich und Mein. Wenn das gut gelingt, dann kann er bei Nicht-Widerwärtigen, kann er es als widerwärtig oder abstoßend wahrnehmen, oder er kann Abstoßendes als nicht abstoßend wahrnehmen, oder er kann nicht Abstoßendes und Abstoßendes als abstoßend wahrnehmen, oder er kann Abstoßendes und nicht Abstoßendes als nicht abstoßend wahrnehmen. Und er kann nicht Abstoßendes und Abstoßendes beides von sich weisen und gleichmütig bleiben, achtsam und klar bewusst. Dann verweilt er so gleichmütig, achtsam und klar bewusst. Er erreicht die Freiung der Schönheit und verweilt darin. Liebreiche Gemüterlösung, ihr Mönche, hat die Schönheit als Höchstes, sage ich, hat bis dahin führt die Weisheit einen Mönch, der nicht zu höherer Erlösung durchgedrungen ist. Das ist natürlich schon mal gar nicht schlecht, wenn man wirklich in der Lage ist, dann die Dinge eben so zu betrachten, wie man es gerne hätte, seine Wahrnehmung eben unter Kontrolle hat und dann letztendlich in allem und jedem das Gute und Schöne sehen kann. Das ist ja nun etwas, was uns normalerweise nicht so leicht fällt. Wir sind ja doch eher darauf gepolt, das Schlechte und Negative und Unschöne zu erkennen. Aber dadurch gelingt es dann eben in einem Gemütszustand zu verweilen, der nur das Schöne und Gute erkennt, wahrnimmt und der dann natürlich auch bis zu dem entsprechenden himmlischen Daseinsbereich führt, wenn diese Übung entsprechend ausgebaut wurde und verfestigt wurde. Wie aber, ihr Mönche, wird erbarmende Gemütserlösung entfaltet? Was ist ihr Ausgang? Was ist ihr Höchstes? Was ihre Frucht? Was ihr Endziel? Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, von Erbarmen begleitet, also von Mitgefühl begleitet, die Erwachungsglieder Achtsamkeit bis Gleichmut, die in Loslassen übergehen. Jetzt ist natürlich der ganze Text wie vorher, aber gekürzt. Wünscht er nun in jenen fünf Wahrnehmungen zu verweilen, dann verweilt er darin. Also eben das Widerwärtige und Nicht-Widerwärtige, je nachdem, wie man es gern hat. Und nach völliger Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitswahrnehmungen, gewinnt er in dem Gedanken, grenzenlos ist der Raum, das Reich des unbegrenzten Raumes. Erbarmende Gemüterlösung, ihr Mönche, hat die unbegrenzte Raumsphäre als Höchstes, sage ich. Bis dahin führt die Weisheit einen Mönch, der nicht zu höherer Erlösung durchgedrungen ist. Warum ist es wohl so? Worauf baut denn oder worauf gründet sich denn Karuna mit dem? Ganz grundsätzlich einmal auf den Elend der Körperlichkeit. Das ist das Erste, was, wodurch unser Mitempfinden geweckt wird, wenn wir jemand anders verletzt sehen, krank sehen, sterbend sehen. Dadurch wird es einfach deutlich, was der Körperlichkeit an sich für eine schwere Belastung ist, für einen Stachel, für ein Geschwür, für ein Elend. Dadurch, dass das so deutlich wird, wird der Wunsch natürlich immer größer, sich von Körperlichkeit abzuwenden, und dadurch wird es wiederum leichter, in einen Bereich zu gelangen, der über den Rupa-Bereich hinausgeht. Wie aber, ihr Mönche, wird mitfreudige Gemüterlösung entfaltet? Was ist ihr Ausgang? Was ist ihr Höchstes? Was ist ihre Frucht? Was ihr Endziel? Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, von Mitfreude begleitet die Erwachungsglieder Achtsamkeit bis Gleichmut, den Loslassen übergehen. Wünscht er nun, in jenen fünf Wahrnehmungen zu verweilen, dann verweilt er darin. Und nach völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre erreicht er im Gedanken, unbegrenzt ist das Bewusstsein, das Reich des unbegrenzten Bewusstseins. Mitfreudige Gemüterlösung, ihr Mönche, hat die unbegrenzte Bewusstseinssphäre als Höchstes, sage ich. Bis dahin führt die Weisheit einen Mönch, der nicht zu höherer Erlösung durchgedrungen ist. Das ist natürlich hier wieder eine Übersetzung, die das Ganze eigentlich schon fast ad absurdum führt. Weil natürlich mit Mitfreude kann ich nicht in den Bereich des unbegrenzten Bewusstseins gelangen, weil da brauche ich ja noch jemanden, mit dem ich mich mitfreue. Also das ist ein Schmarrn. Das ist einfach Freude. Die Geisteshaltung der Freude führt eben zu dieser unbegrenzten Bewusstseinssphäre. Ich würde sogar jetzt mich weit aus dem Fenster hängen und sagen, die Vorstellung Satchit Ananda kommt genau daher, dass da ein von Freude erfülltes Bewusstsein ist, ein Sein, das sich nur Freude bewusst ist. Und das dann von den Indern oder von vielleicht auch heute noch, aber von den damaligen Indern eben für das Ich gehalten wurde, das sie dann mit, oder für das Atman gehalten wurde, das sie dann mit als Satchit Ananda definiert haben. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber für mich macht es relativ viel Sinn. Das ist natürlich auch etwas, was man anstreben kann, diesen Zustand von Satchit Ananda, der ja zumindest der indischen Vorstellung nach tief in uns verborgen liegt. Also je weiter ich je mehr Koshas ich loswerde, also Koshas im Sinne von Blattscheiden oder von mir aus auch Zwiebelhäuten, desto weiter dringe ich nach innen vor Und die Idee dahinter ist, dass dort eben zum Schluss dann Sat-Chit-Ananda zu finden ist. Man kann das durchaus mal ausprobieren, inwieweit man in seinem Geist zurück und zurück und zurück und zurück gehen kann, bis man dann ein Bewusstsein erreicht, das freudig ist, mit dem man sich gern identifizieren würde. Dass das natürlich nicht das Ende der Geschichte ist, ist dem aufrechten Buddhisten selbstverständlich klar. Und denn es fehlt ja auch noch das vierte Brahma-Vihara. Wie aber wird gleichmütige Gemüterlösung entfaltet? Was ist der Ausgang? Was ist ihr Höchstes? Was ihre Frucht? Was ihr Endziel? Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, von Gleichmut begleitet, die Erwachungsglieder Achtsamkeit bis Gleichmut, den Loslassen übergehen. Wünscht er nun in jenen fünf Wahrnehmungen zu verweilen, dann verweilt er darin. Und nach völliger Überwindung der unbegrenzten Bewusstseinssphäre erreicht er in Gedanken, nichts ist da, die Nicht-Etwas-Heitssphäre. Gleichmütige Gemüterlösung, ihr Mönche, hat die Nicht-Etwas-Sphäre als Höchstes. Bis dahin führt die Weisheit einen Mönch, der nicht zu höherer Erlösung durchgedrungen ist. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, inwiefern die Bojangas da damit verbunden sind, wenn wir uns diese Stelle aus M52 anschauen, die ihr offensichtlich auch nicht habt. Habe ich auch wieder erst gefunden und eingefügt. Diese Herzensbefreiung durch liebende Güte und so weiter ist produziert und willentlich herbeigeführt. Was auch immer produziert und willentlich herbeigeführt ist, ist vergänglich dem Aufhören unterworfen. Auf dieser Grundlage stehend erlangt er die Vernichtung der Triebe. Wenn er aber die Vernichtung der Triebe nicht erlangt, dann wird er aufgrund jener Begierde nach dem Dhamma, jenes Entzückens über das Dhamma, mit der Vernichtung der fünf niederen Fesseln einer, der dazu bestimmt ist, spontan in den reinen Bereichen wieder zu erscheinen und dort Nibbana zu erlangen, ohne je von jener Welt zurückzukehren. Also wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wenn die Bojangas da sind, Abgeschiedenheit da ist, Loslösung und so weiter da ist, alles damit mit diesen Brahma-Viharas, mit der Übung der Brahma-Viharas verbunden ist, dann kann in dem Brahma-Viharas eben auch Vipassana geübt werden und die Vergänglichkeit und die bedingte Entstehung dieser, all dieser Zustände erkannt werden und dann eben zur Nichtwiederkehr oder gleich zum Nibbana führen. Es ist also ein ganz wichtiger Ansatz, ein ganz wichtiger Aspekt. der bei diesen Brahma-Viharas nicht außer Acht gelassen werden sollte und es reicht dann nicht, wenn man einfach zum Abschluss seiner Satipatthana-Sitzung oder Vipassana-Meditation oder wie man es immer nennen will, einfach dann vor sich hinmurmelt, may all beings be happy, may all beings be peaceful. Das reicht dann nicht, sondern da steckt eben wesentlich mehr drin und es ist ein ganz wichtiger und produktiver Ansatz, um Ahankara, Mamankara und Ahang letztendlich zu untergraben und zu vernichten. Es hört sich jetzt natürlich sehr gewaltig an, nicht etwas Heil zu erreichen und unendliche Bewusstseinssphäre und so weiter zu erreichen, scheint ein sehr großes Ziel zu sein und scheint mit sehr viel Konzentration einherzugehen. Aber es ist durchaus so, dass die Brahma-Viharas nicht nur effektiv sind, wenn sie in den, also wenn sie mit Vertiefungsstärke geübt werden. Wir haben da eben das A863. Sobald aber, Mönch, der Geist in deinem Inneren standhaft ist und wohl gefestigt und ihn die üblen, unheilsamen Dinge nicht mehr fesseln, dann sollst du danach streben. Also wie bei allen anderen Übungen auch, das allererste, bevor man überhaupt eine sinnvolle Übung machen kann, ist, den Geist von Herzenstrübungen und Hindernissen zu befreien. Und erst dann ist der Geist eben standhaft und wohl gefestigt und die üblen und unheilsamen Dinge können ihn nicht mehr fesseln. Und dann macht eine sinnvolle Übung, egal welcher Art, oder ist eine sinnvolle Übung, egal welcher Art, überhaupt erst möglich. Dann sollst du danach streben, die Güte, die Gemütserlösende soll in mir entfaltet, häufig geübt zum Förderungsmittel und zur Grundlage gemacht, gefestigt, großgezogen und zur rechten Vollendung gebracht werden. Danach sollst du streben. Also das ist die Absicht, die man dann aufbaut, nachdem man den Geist eben von den Hindernissen befreit hat. Sobald du also aber diese Sammlung also entfaltet und gut geübt hast, so magst du diese Sammlung mit Gedanken fassen und überlegen üben, magst sie ohne Gedanken fassen und überlegen üben, magst sie ohne Gedanken und bloß mit Überlegen üben, magst sie ohne Gedanken fassen und ohne Überlegen üben, magst sie mit Verzücken üben, magst sie ohne Verzücken üben, magst du mit Wohlgefühl üben, magst du sie mit Gleichmut üben. Also man kann diese Brahma-Viharas in den Vertiefungen selbstverständlich üben, ist aber nicht unbedingt notwendig, wie verschiedene andere Sutten-Stellen ergeben, eben zum Beispiel die M97, wo der Sariputta zum Dann geht der Chani mit. Chani sagt, Meister Sariputta, es ist nicht auszuhalten. Ich überstehe es nicht. Meine schmerzhaften Gefühle wachsen an, ihr nachlassen. So als ob ein starker Mann meinen Kopf mit einem scharfen Schwert aufspalte, so schneiden ungestüme Winde durch meinen Kopf. Es ist nicht auszuhalten. Ich überstehe das nicht. Meine schmerzhaften Gefühle wachsen an, sie lassen nicht nach. Ihr Anwachsen zeigt sich und nicht ihr Nachlassen. So als ob ein starker Mann ein zähes Lederband wie ein Stirnband um meinen Kopf zusammenzüge, so gibt es heftige Schmerzen in meinem Kopf. Es ist nicht auszuhalten. Ich überstehe das nicht. Meine schmerzhaften Gefühle wachsen an, sie lassen nicht nach. Ihr Anwachsen zeigt sich und nicht ihr Nachlassen. So als ob ein geschickter Schlachter oder sein Gehilfe den Bauch eines Ochsen aufschlitzte, so schlitzen ungestüme Winde meinen Bauch auf. Es ist nicht auszuhalten. Ich überstehe das nicht. Meine schmerzhaften Gefühle wachsen an, sie lassen nicht nach. Ihr Anwachsen zeigt sich und nicht ihr Nachlassen. So als ob zwei starke Männer einen schwächeren Mann packten und ihn über einer Grube voller heißer Kohlen rösteten. So gibt es ein heftiges Brennen in meinem Körper. Es ist nicht auszuhalten, ich überstehe das nicht. Meine schmerzhaften Gefühle wachsen an, sie lassen nicht nach. Ihr Anwachsen zeigt sich und nicht ihr Nachlassen. Also man kann davon ausgehen, dass auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 Dharanjani schon mindestens 9 erreicht hat, wenn nicht mehr. Und trotzdem erklärt ihm der Sariputta jetzt, wie er in die Gesellschaft von Brahma gelangt. Was ist der Weg in die Gesellschaft von Brahma? Da verweilt ein Bhikkhu, indem er eine Himmelsrichtung mit einem Herzen erfüllt von liebender Güte durchdringt, ebenso die zweite und die dritte und so weiter und so fort. Erklärt ihm also jetzt die Brahma-Viharas in der klassischen Form. Kurz danach stirbt Dhananjani und erscheint in der Brahma-Welt wieder. Also das ist natürlich eine fantastische Aussicht, die wir da haben, ja, dass obwohl dir unerträgliche Schmerzen leidet, ist es immer noch möglich, die Brahma-Viharas zu üben. Man kann davon ausgehen, dass der die Vertiefungen nicht erlangt hat in seinem Zustand. Aber trotzdem hat diese Übung der Brahma-Viharas einen enormen Effekt, auch wenn ein Geist, der wirklich sagt, ich kann das alles nicht mehr aushalten, sich daran versucht und es trotzdem schafft sozusagen. Gut, er hat natürlich den Vorteil gehabt, dass das praktisch in seinem letzten Sterbemoment war, sozusagen, wo er das gemacht hat. Und das ist immer besonders mächtig, wenn das passiert. Aber es zeigt eben, dass die Brahma-Viharas nicht unbedingt mit Vertiefungsstärke geübt werden müssen. Was auch darauf hinweist, ist natürlich das Gleichnis von der Säge. Sogar wenn Banditen euch barbarisch Glied für Glied mit einer Doppelgriffsäge in Stücke teilen würden, würde derjenige, der einen verdorbenen Geist ihnen gegenüber entstehen ließe, meiner Lehre nicht befolgen. Darin, ihr Bhikkhus, sollt ihr euch so üben, unser Geist wird unbeeinträchtigt bleiben und wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl für ihr Wohlergehen verweilen, mit einem Geist voll liebender Güte, ohne inneren Hass. Wir werden verweilen, indem wir sie mit einem Herzen durchdringen, das von liebender Güte durchdrängt ist. Und mit ihnen als Objekt werden wir verweilen, indem wir die allumfassende Welt mit einem Herzen durchdringen, das von liebender Güte durchdrängt ist, unerschöpflich erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Das kennen wir sicher und haben wir schon öfters gelesen und vermutlich wart ihr, so wie ich, der Meinung, ach ja, das ist ja nur allegorisch gemeint. Eigentlich geht es ja nur darum, dass man, wenn man böse Worte hört, dass man dann gelassen bleibt und mitfühlend bleibt und so weiter. Wenn man das jetzt aber in der Zusammenschau mit der Geschichte von Dhananjani sieht, kommt man dann doch eher der Gedanke oder auf den Gedanken, dass das durchaus wörtlich gemeint ist. Dass das etwas ist, was durchaus auch machbar ist. Vorausgesetzt natürlich, man ist mit diesen Empfindungen oder mit diesen geistigen Haltungen vertraut, hat sie eben schon öfters erlebt und sie sind in gewisser Weise abrufbar. Basierend auf dem Vertrauen, auf dem festen Vertrauen an Buddha Dhamma Sangha zum Beispiel. Gibt es bis daher noch Fragen, Bemerkungen? Alles klar, super. Jetzt bin ich bei meiner fortwährenden Recherche dann auch noch auf ein Papier von der Bhikkhuni Dhammadinna gestoßen. Und es ist zwar mehrere Seiten lang, aber das wollte ich euch nicht antun, auch wenn es ganz interessant sein mag. Ich habe es mal zusammengefasst, soweit es für uns hier relevant ist. Die Aufgabe der Apamanas, also der Unermesslichkeiten, besteht darin, die Absichten oder Sankaras, in Bezug auf ein geistiges Objekt neu zu konditionieren und den Einfluss der Befleckungen als Reaktion auf ein Objekt zunehmend zu verringern. Sie sind ein Training in Dekonditionierung und Rekonditionierung von Wahrnehmung und Bewusstsein mit positiven Mustern. Eine Veränderung der konzeptuellen Identifikation, die bisher im Geist vorherrschten. Die Praxis beruht auf der Transzendenz des Gefühls der Individualität, also der Erfahrung eines Subjekts im Gegensatz zu seinen Objekten. Um ihr Befreiungspotenzial voll auszudrücken, benötigen die Apamanas die Erwachensfaktoren. Die Grundlage jeder Art der Praxis ist die richtige Ansicht, die Aufgabe der geistigen Hindernisse und die erhöhte Distanz zur Welt der Sinne. All das macht tiefe Meditation möglich. So, als kurze Zusammenfassung des Langgesagten.
Wer ist die Bhikkhuni Dhammadina? Die hat nichts zu tun mit derjenigen aus der M44, oder?
Nein, soweit ich weiß, ist es eine italienische Bhikkhuni, die auch recht eng mit dem Analayo zusammenarbeitet und die sich sehr intensiv eben mit den Brahma-Viharas befasst hat. Und die dann auch eben immer so wissenschaftliche Abhandlungen dazu verfasst, so wie der Analayo sein Steckenpferd ist ja Satipatthana und ihr Steckenpferd sind eben die Brahma-Viharas sozusagen. Okay. Nochmal zurück zu A863. Sobald aber der Geist in der Leidenschaft ist, wohl gefestigt, ihn die üblen und unheilsamen Dinge nicht mehr fesseln, dann sollst du danach streben, die Güte und so weiter will ich entfalten. Sobald du aber diese Geistessammlung entfaltet und geübt hast, magst du diese mit Gedanken fassen und überlegen üben oder ohne und so weiter, magst du sie mit Gleichmut üben. Jetzt kommt der Übergang zu Vipassana. Sobald du aber diese Sammlung also entfaltet und gut geübt hast, so sollst du danach streben, beim Körper will ich in der Betrachtung des Körpers weilen, eifrig, wissensklar und achtsam, nach Überwindung weltlichen Begehrens und Kummers. Danach sollst du streben. Sobald du aber diese Sammlung derart entfaltet und gut geübt hast, so magst du diese Sammlung mit Gedanken fassen und überlegen üben, magst du sie mit Gleichmut üben. Sobald du aber diese Sammlung also entfaltet und geübt hast, so sollst du danach streben, bei den Gefühlen will ich in der Betrachtung der Gefühle weilen, beim Geist in der Betrachtung des Geistes, bei den Dhamma in der Betrachtung der Dhamma, eifrig, wissensklar und achtsam nach Überwindung weltlichen Kummers, Begehrens und Kummers. Danach sollst du streben. Also hier haben wir einen glatten Übergang und einen glatten Zusammenhang zwischen den Brahma-Viharas, den Vertiefungen und den Satipatthanas. Kann also diese geistige Haltung, die mit einer gewissen Sammlung einhergeht, wunderbar dazu nutzen, um in die Satipatthana-Übung tiefer einzusteigen. Der Sinn von der Satipatthana-Übung ist natürlich das Erkennen der Vergänglichkeit, also Vipassana. Vorher aber, bevor man die Vergänglichkeit in all ihren Aspekten erkennen kann, so erscheint es zumindest aus der M62, sagt der Buddha zum Rahula: Des Ekels eingedenk, Rahula, sollst du Übung üben. Denn übst du, Rahula, des Ekels eingedenk Übung, so wird da der Reiz vergehen. Ekel wird gern genommen, ist aber falsch, weil es ist Asubha, also nicht Schönheit. Hier in A60 wird übersetzt Unreinheit, ist aber auch Asubha-Sanya, also Wahrnehmung der Nichtschönheit. Da betrachtet der Mönch diesen Körper von der Fußsohle aufwärts und vom Haarschopf abwärts, den hautumgrenzten, mit vielerlei Unrat angefüllten, nämlich so. An diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Innenhaut, Milz, Lunge, Darm, Gekröse, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Lymphe, Speichel, Rotz, Gelenköl und Urin. So weilt er bei diesem Körper in Betrachtung seiner Unreinheit. Auseinander nennt man die Betrachtung der Unreinheit. Das ist nun etwas, was wir natürlich vorher auch schon mal hatten. Die Betrachtung der verschiedenen Körperteile. Wobei hier jetzt der Schwerpunkt eben auf dem Nichtschönen dieses Körpers, der aus vielfältigen Teilen zusammengesetzt ist, gelegt wird. Letztendlich geht es hier, wie auch bei der vorherigen Übung in dieser Sutta, darum, den Satkaya zu durchschauen. Wir kennen das als Sakaya Ditti. Er setzt sich zusammen aus Sat und Kaya. Sat existierend, seiend und Kaya eben Körperlichkeit. Wird gerne mit Persönlichkeit übersetzt oder wenn wir Satkaya Ditti haben, Persönlichkeitsansicht. Letztendlich geht es aber vorrangig darum, die Gruppe der Körperlichkeit zu durchschauen, weil das die so eng mit unserer Persönlichkeitswahrnehmung verbunden ist, dass diese dass der Glaube, dass ich bin der Körper, als erstes gehen muss. Und dazu dienen diese Übungen, den Körper eben in seine Bestandteile zu zerlegen, den Reiz zur Körperlichkeit abzulegen, um diesen Wahn, das bin doch ich hier, da, dieser Körper ist doch, wie soll denn das gehen ohne Körper? Das geht ja gar nicht. Ich bin ja da, ich bin der Körper, ich gehöre da dazu. Oder der Körper ist mein. Diesen Wahn eben aufzulösen, ist sehr schwierig und deswegen, wie wir das letzte Mal auch schon gesagt haben, legt der Buddha eben dieses ganz große Gewicht auf Kayagatasati, die Achtsamkeit, die in den Körper geht, die den Körper verstehen, durchschauen lernt, analysieren lernt, um eben diese Fessel aufzulösen. Dann der nächste Schritt ist eben dann der Vergänglichkeit. Eingedenk sollst du Übung üben, denn übst du, Rahula, der Vergänglichkeit, eingedenk Übung, so wird, was da dünkelt, der Ichheit ist, vergehen. Letztendlich führt die Betrachtung der Vergänglichkeit dazu, den Ich-Bin-Dünkel, die Neigung zum Ich-Bin, zur Ahankara und Mamankara auszulöschen. Weil, wie wir es ja immer schon wieder gesehen haben, was vergänglich ist, ist leidhaft, was leidhaft ist, ist nicht selbst, logischerweise. Was aber aneinander ist, die Betrachtung bzw. die Wahrnehmung, muss man sich da immer dazu denken, das ist Anicca Sanya, Betrachtung der Vergänglichkeit. Da begibt sich der Mönch in den Wald an den Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung und erwägt bei sich also, vergänglich ist die Körperlichkeit, vergänglich ist das Gefühl, vergänglich ist die Wahrnehmung, vergänglich sind die Gestaltungen, vergänglich ist das Bewusstsein. So verweilt er bei den fünf die Objekte des Haftens bildenden Daseinsgruppen in der Betrachtung ihrer Vergänglichkeit. Auch das kann man natürlich mit Gedanken fassen und überlegen, üben oder ohne Gedanken fassen und überlegen oder nur mit dem einen, nur mit dem anderen. Hauptsache, es gelingt einem dann die Wahrnehmung hinsichtlich der Körperlichkeit, hinsichtlich der anderen Daseinsgruppen entsprechend zu verändern und dadurch eben auch das Ich und Mein Machen zu untergraben.
Ich hätte hier eine Frage, was mir auch früher ein bisschen unverständlich war. Das heißt, wenn man sagt, dass man etwas betrachtet, mit Überlegung, mit Nachdenken und so weiter, geht es darum, geht es um verschiedene Vertiefungen oder eine?
Ja, also bei der A863, da ist ziemlich klar, weil danach Gedanken fassen, überlegen, auch eben Verzückung und Wohlgefühl und Gleichmut genannt wird, also eigentlich der Entsprechung der vier Rupa Jhanas.
Aber dann würde es bedeuten, wenn ich es richtig verstehe, dass man in diesen Sutras davon ausgeht, dass man in den Jhanas schon mal nicht nur in ihr verweilt einfach so, sodass dass man auch Einsichten haben kann. Also das ist die große Frage. In der nach den Jhanas, einige sagen in, andere sagen danach.
Ja, ich würde sagen, wurscht, Hauptsache Einsicht.
Okay.
Ob das jetzt kurz danach ist oder währenddessen oder wie oder was, da wird es schon richtig sagst, da streiten sich die Geister. Es streiten sich ja auch die Geister schon darüber, was überhaupt der Vertiefung ist.
Ja.
Also insofern müssen wir uns damit nicht weiter befassen, sondern tun einfach das, was wir können. Und also mit Überlegung, mit Reflexion die Dinge betrachten, ist sicher nicht verkehrt.
Ja, klar.
Auch wenn man noch keine Vertiefungen erreicht hat.
Ich habe nur gefragt, weil es halt so danach geklungen hat. Und wenn es gut steht, dann hat es auch etwas zu sagen. Und das bedeutet etwas schon.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wie wir bei den Brahmaviharas auch schon gesehen haben, die sind auch effektiv, wenn keine Vertiefungsstärke erreicht ist. Es geht letztendlich immer nur darum, den Geist von den Hindernissen zu befreien, von den Befleckungen. Rema gar nicht, das müssen sowieso schon weg sein, aber der Geist muss zeitweise auf jeden Fall von den Hindernissen frei sein, bevor eine Übung jeglicher Art überhaupt sinnvoll unternehmen kann. Das andere geht nicht. Und dann ist es auch effektiv.
Ja.
Natürlich, je mehr Sammlung dabei ist, desto effektiver wird das Ganze. Das ist schon richtig. Aber was nicht machbar ist, ist halt nicht machbar. Aber den Geist von den Hindernissen frei zu halten, frei zu kriegen, das ist durchaus machbar. Das sollte inzwischen jeder schon drauf haben, wie das geht. Und dann eben entsprechend die Übungen nutzen, den Aspekt, die Herangehensweise, die Perspektive nutzen, die im Moment gerade am angesagtesten ist. Also auch wenn das hier eine Abfolge von Übungen ist, ich glaube nicht, dass das als Progression gedacht ist. Erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und das alles innerhalb von einer halben Stunde oder was. Das ist ja sehr unmöglich. Ja. Also muss man halt immer die sinnvollste Perspektive, die sinnvollste Übung, Herangehensweise herausgreifen, die momentan für meinen Geist gerade am praktikabelsten ist. Mhm. Immer mit der Zielsetzung eben, dieses Ich Bin zu untergraben. Und wenn das dann soweit ist, dass man mit diesen Dingen geübt hat, mit diesen Übungen Erfahrungen gesammelt hat, dann ist man wirklich gut vorbereitet, um Anapanasati zu üben. Wenn man sich die Sutten anschaut, dann findet man wirklich keine, also zumindest ich kenne keine und ich glaube, ich kenne alle Anapanasati-Sutten oder die sich darauf beziehen, die der Buddha Laien gelehrt hätte. Bei Satipatthana ist es was anders, bei den Brahmaviharas ist es was anders, bei den anderen Übungen ist es immer, findet man es immer sowohl den Mönchen gelehrt als auch den Laien gelehrt. Aber bei Anapanasati ist das nicht der Fall. Also Anapanasati ist schon wirklich, wie sagt man heutzutage immer gern, der Goldstandard. So wie der PCR-Test. Aber deutlich besser natürlich und deutlich nutzbringender. Und Buddha sagt es ja in M118 auch ganz deutlich, wenn die Achtsamkeit auf den Atem oder die Geistesgegenwart beim Atmen entfaltet und geübt wird, vervollkommnet sie die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wenn die vier Grundlagen der Achtsamkeit entfaltet und geübt werden, vervollkommnen sie die sieben Erleuchtungsglieder. Wenn die sieben Erleuchtungsglieder entfaltet und geübt werden, vervollkommnen sie wahres Wissen und Befreiung. Also wir haben die ganzen Übungen vorher, haben alle etwas eben zu tun mit den Satipatthana. Hauptsächlich Kaya, wie heißt das beim Satipatthana Kaya Nupassana, wahrscheinlich. Kaya Nupassana müsste es heißen. Und dann bei den Brahmaviharas eben mit den Bhujangas. Und Anapanasati fasst das Ganze nochmal zusammen, vertieft und vervollkommnet es. Um dann praktisch den Königsweg zu wahrem Wissen und Befreiung abzubilden. Aber das machen wir beim nächsten Mal. So, also wenn es Fragen, Anmerkungen und so weiter gibt, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu. Aber wieder einmal habe ich alles so eindeutig und grandios erklärt, dass niemand etwas dazu einfällt. Ganz fantastisch. Dann bedanke ich mich diesmal nicht für die Mitarbeit, sondern fürs Zuhören. Und sehe euch vielleicht nächsten Montag wieder. Macht es gut und einen schönen Abend.